Ja, ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Predigt. Die Überschrift der Predigt habe ich heute Morgen folgendermaßen genannt: Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ich möchte die Textlesung aus Jesaja Kapitel 42, die Verse 1 bis 4 lesen. Dort heißt es: Der Herr spricht: Seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ich habe ihn auserwählt und freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkündigen. Aber er schreit es nicht hinaus. Er ruft nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde, nie verliert er den Mut, bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat. Selbst die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten warten auf seine Weisung. Wir möchten noch zusammen beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir uns bewusst heute Morgen unter dein Wort stellen dürfen. Danke für die Wahrheit deines Wortes. Und wir möchten dich ganz herzlich bitten. Du weißt, was ein jeder von uns braucht. Wir bitten dich jetzt um deinen Segen, um Leitung deines Heiligen Geistes. Amen. Ja, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Gott spricht in dieser Jesaja-Stelle des Alten Testamentes von seinem Knecht, von dem Knecht des Herrn, und so wird der Herr Jesus im Alten Testament genannt. Matthäus nimmt im Neuen Testament, in Matthäus 12, in den Versen 18 bis 20 genau diese Verse auf und wendet sie auf das Leben von unserem Herrn Jesus an. Der Herr Jesus, er kam als der Messias. Er hat nicht die Massen zum Aufstand versammelt, sondern er war still. Und in Matthäus heißt es, er heilte sie alle. Der Herr Jesus ging gerade zu dem geknickten Rohr, zu dem noch glimmenden Docht, zu den Einsamen, zu den Trauernden, zu den Aussätzigen damals, die in einer lebenslangen Quarantäne waren. Wir sind immer mal 14 Tage vielleicht in einer Quarantäne. Die Aussätzigen damals waren in einer lebenslangen Quarantäne. Zu denen ist der Herr Jesus gegangen, zu den hoffnungslos Kranken, zu den vom Teufel besessenen und von ihren eigenen Trieben ausgelieferten Menschen, zu den Ausgestoßenen am Rande der Gesellschaft. Das ist die Art unseres liebenden Gottes. Er zerbricht nicht das geknickte Rohr. So ein geknicktes Rohr, wir kennen es vielleicht vom Federnsee, wenn wir da ab und zu spazieren gehen. Das ist so ein Schilfrohr und wenn das schon mal angeknickt ist, dann fehlt nicht mehr viel, dann zerbricht es. Es hat schon einen Knacks, ein kleiner Tritt und es ist am Boden zerbrochen. Ein leichtes Spiel für böse Menschen, ein starker Wind und es bricht und dann ist es aus und nicht wiederherstellbar zerbrochen. Dann nimmt Jesaja ein zweites Bild, diesen Docht. Er glimmt nur noch. Er ist kurz vor dem Ausgehen. Von ihm geht kaum mehr Licht aus, es qualmt nur noch. Keine Wärme mehr. Ein kleiner Windzug und der Docht ist ausgelöscht. In unserer Gesellschaft zählt heute der Starke, der Gesunde, der Selbstbewusste, der etwas leisten kann, der was vorweisen kann, der zählt etwas. Der Belastbare. Doch was ist, wenn wir in unserem Leben einmal angeknackst sind? Wenn unser Lebensmut und Körper geknickt ist? Wenn unser Lebenslichtlein nur noch glimmt und wir denken, ist es bald aus? Innerlich vielleicht schreien, ich möchte nicht mehr? Wer das schon mal erlebt hat, der hat schmerzlich erlebt, dass wir dann ganz schnell bei Menschen unbeachtet und gemieden sind. Wir sind dann ganz schnell missverstanden. Nach Ansicht der Gesellschaft funktionieren wir dann nicht mehr. Und wenn dann noch gute Freunde enttäuschen, wenn selbst manche Glaubensgeschwister einen dann spüren lassen, du bist nur noch ein Christ zweiter Klasse, weil du das gerade nicht überwinden kannst, dann sind wir wie dieses geknickte Rohr. Heute Morgen in dieser Predigt soll es darum gehen, wir haben einen barmherzigen Gott. Und unsere Verse sprechen davon, er zerknickt nicht das zerbrochene Rohr. Er löscht diesen glimmenden Docht nicht aus. Im Gegenteil, im Psalm 145, Vers 14 ruft uns Gott zu, Gott stützt alle Fallenden und richtet auf alle Niedergebeugten. Aber wie macht das Gott? Die Psychologie, sie kann vieles beschreiben. Aber wie sieht es mit der Hilfe aus? Heute Morgen wollen wir uns mit drei Persönlichkeiten und mit drei Begebenheiten in der Bibel beschäftigen, wie Menschen wie ein geknicktes Rohr sind und wie der barmherzige Gott es schafft, dass sie wieder aufgerichtet sind. Wie macht das Gott? Weil bei Gott gibt es auch heute, 2021, keine hoffnungslosen Fälle. Die erste Begebenheit führt uns in das erste Buch der Könige, Kapitel 19. Es führt uns direkt zu Elia. Elia, ich stelle ihn mir vor als einen älteren, gestandenen Mann Gottes. In Kapitel 17, Vers 1 heißt es, Elia stand vor dem Angesicht Gottes. Wir lesen in der Bibel oftmals von Engeln, dass sie vor dem Angesicht Gottes stehen. Hier ist der Mann Gottes, der vor dem Angesicht Gottes steht. In Kapitel 18, wir kennen die Geschichte, ein Elia auf der einen Seite, 850 Baals- und Aschera-Priester auf der anderen Seite. Elia ist mutig. Elia erlebt Gott, das Eingreifen Gottes. Sein Ziel ist es, dass Gott wieder eine Rolle spielt in Israel, dass der Götzendienst wegkommt. Er erlebt, wie Gott eingreift und das Volk aufwacht. Am Ende von Kapitel 18 sehen wir dann, er hatte ja angekündigt, dass es nicht regnet. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet und dann geht er auf seine Knie und bittet Gott und es fängt an zu regnen und er sagt zu dem König Ahab, reiß los, es wird regnen. Und dann kommt er in Kapitel 19, Vers 1, kommt er ganz mutig in die Sommerresidenz nach Jisrael. Und dort, da denkt er, dass es jetzt praktisch zum großen Umbruch kommt. Doch was passiert? Ich lese 1. Könige 19, Vers 1 und 2. Ahab berichtet Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du ein toter Mann. Das schwöre ich. Isabel, diese teuflische Königin, ließ ihm ausrichten, morgen bist du ein toter Mann. Was passiert jetzt bei Elia, der gerade von dem Berg kommt, von dem Sieg kommt? Diese Sätze, die treffen ihn ins Innerste seines Herzens. Das war zu viel für Elia. Er bekommt es mit der Angst zu tun. Er rennt um sein Leben. Sein ganzer früherer Mut hat ihn verlassen. Er fragt sich, war alles umsonst? Er fühlt sich plötzlich ganz allein. Er nimmt seinen Knecht mit. Sie gehen ganz in den Süden von Juda. Und dort in Beersheba sagt er seinem Knecht, lebe wohl. Und er will alleine sein. Und er geht weiter in die Wüste. Und er legt sich unter diesen Ginsterstrauch und sagt zu Gott, es ist genug. Ich möchte nicht mehr. Nimm meine Seele, Herr, nimm meine Seele. Und jetzt könnte eigentlich die Geschichte von Elia zu Ende sein. Gott könnte sich einen neuen Propheten suchen. Gott könnte ihn schon zu diesem Zeitpunkt mit einem Feuerwagen abholen und in den Himmel bringen. Elia ist am Boden zerstört. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie Gott in 5 Schritten diesen geknickten Elia wieder aufrichtet. Das hat mich sehr ermutigt. Der erste Schritt ist ein unscheinbarer Schritt, nämlich wir lesen erst einmal, Elia schlief ein. Gott gönnt ihm erstmal ein zur Ruhe kommen. Er lässt ihn sich ausruhen. Und dann sendet er einen Engel und dieser Engel weckt ihn und stärkt ihn körperlich. Und da tut es die Bibel ganz lieb ausdrücken. Der Engel sagt, Elia, alles ist bereit. Steh auf und iss. Es gab frisch gebackenes, warmes Fladenbrot und einen kalten Krug Wasser mitten in der Wüste. So ist unser Gott. Elia steht auf, isst und trinkt, ist aber noch erschöpft und legt sich wieder hin. Der zweite Schritt ist, Gott gibt ihm weiter Zeit, um aufzutanken. Und dann weckt er ihn wieder ganz sanft. Der Engel sagt zum zweiten Mal zu ihm, stärk dich, du hast eine lange Reise vor dir und du brauchst die Kraft dazu. Und Elia, er isst und er trinkt und er macht sich tatsächlich auf. Er hat eine lange Reise, aber Elia, er geht in die falsche Richtung. Er geht weiter in den Süden. Er geht auf die Sinai-Halbinsel. Er kommt bis an den Horeb, bis an den Sinai, wo Gott die 10 Gebote gegeben hat. Und dort legt er sich wieder hin in eine Höhle. Jetzt kommt Schritt 3 der Therapie Gottes. Gott spricht zu ihm am Horeb und sagt, Elia, was tust du hier? Gott spricht ihn direkt mit Namen an und lässt ihn erzählen, was in ihm vorgeht. Wie schön ist es, wenn wir innerlich nicht mehr weiter können, wenn wir dann unserem Herrn Jesus Christus einmal alles erzählen können. Oder wenn wir einen Menschen haben, dem wir vertrauen, dem wir einfach mal alles erzählen können und der uns mit zuhört. Und der uns nicht gleich gute Ratschläge gibt und nicht gleich sagt, wie man da rauskommt, sondern Gott hört einfach erstmal mit zu. Gottes Seelsorge ist mit Zuhören. Und Gott stellt Fragen, damit der Mensch reden kann. Seine erste Frage war in der Bibel, Adam, wo bist du? Und Adam musste erzählen. Dann ging es weiter. Kain, warum ergrimmst du und warum ist dein Blick so nach unten gerichtet? Kain sollte erzählen. Hiob, wo warst du, als ich die Erde schuf? Und Hiob sollte eigentlich erzählen, aber dann kommen im Buch Hiob 55 Fragen Gottes hintereinander. Und der Hiob merkte, oh, ich kann gar nichts mehr sagen. Elia, was tust du hier? Hunderte Kilometer von deinem Einsatzort entfernt. Der liegt ganz im Norden Israels, du bist ganz im Süden. Und Elia erzählt. In Vers 10, 1. Könige 19, Vers 10, erzählt Elia. Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch noch mir nach dem Leben. Jetzt kommt der Schritt 4. Schritt 4 in dieser Geschichte ist, dass Gott Elia ganz persönlich begegnet. Nicht im Orkan, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, was alles kommt. Nein, Gott begegnet ihm ganz leise, in einem Säuseln. Und als das Elia merkt, er merkte, da ist jetzt Gott gegenwärtig. Ganz sanft, nicht polternd. So begegnet Gott ihm ganz behutsam. Und jetzt nach der persönlichen Begegnung mit ihm fragt Gott ihn wieder: Elia, was tust du hier? Und jetzt kommt Vers 14. Und Vers 14, da sind wir vielleicht erstaunt über die Antwort des Elias. Er sagt nach der persönlichen Begegnung mit Gott dasselbe wie vor seiner Begegnung. Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten ermordet, nur ich bin übrig geblieben, ich alleine, und nun trachten sie mir nach dem Leben. Vielleicht sind wir jetzt enttäuscht von Elia und denken, Elia, also jetzt reicht's aber. Gott schenkt dir Ruhe und Erholung. Er bewirtet dich, er stellt dir Fragen, du darfst Gott alles erzählen, er tut dir persönlich begegnen und du sagst nach der ganzen Sache nicht genau dasselbe wie deine alte Leier. Wir denken manchmal bei uns selbst, da haben wir noch ein bisschen mehr Geduld, aber bei anderen Menschen denken wir manchmal, da kommt ein Bibelvers, da kommt ein Gebet, da beten wir und dann muss das wieder anders gehen. Wir haben es hier mit Elia zu tun. Es war ein langer Prozess und Gott ist unwahrscheinlich geduldig. Was tut Gott jetzt in seinem letzten Schritt in Vers 15 seiner Therapie? Er sagt, Elia, geh zurück. Und er gibt ihm 3 neue Aufträge. Salbe Hazael, den König von Syrien. Salbe Jehu, zum neuen König über Israel, und salbe Elisa zum Propheten und deinem Nachfolger. Und dann darfst du noch wissen, du bist nicht alleine. Ich habe noch 7000 andere, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Die Antwort Elias, Vers 19, ganz kurz, und Elia ging hin. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Wir sehen, wie er den Elia wieder neu in Bewegung bringt, wie seine Therapie sich gelohnt hat und Früchte trägt. Wie kam es jetzt zu dieser Wende, habe ich mich gefragt. Diese Geschichte kennen wir sicherlich noch aus dem Kindergottesdienst, aus der Kinderbibel. Ich sage jetzt heute Morgen keine gewaltigen Neuheiten der Erkenntnisse. Aber wie kam es zu dieser Wende in dem Leben von Elia? Elia wollte den Götzendienst in Israel ausrotten und er sah sich total gescheitert. Er sah sich auch plötzlich direkt konfrontiert mit dieser teuflischen Königin, die ihm noch nach dem Leben trachtete. Und da knickte er ein. Doch dann kam die Wende, Gott sagt zu ihm, salbe Hazael. Dieser Hazael hat dann später das gesamte Nordreich und den Götzendienst des Nordreiches gerichtet. Salbe Jehu. Jehu wurde gesalbt und hat die gesamte Dynastie des Ahabs und der Isabel ausgerottet und den Götzendienst auch. Salbe Elisa. Elisa wurde der treue Diener von Elia über lange Zeit. Das brachte in ihm die Wende. Da machte er sich auf und er ging zu Elisa, lesen wir dann, und hat ihn gesalbt. Als ich das so erst so las, salbe Elisa, da habe ich mir gedacht, naja, also jetzt hat es Gott doch mit Elia gereicht, Jetzt setzt er ihn zur Seite. Wie wenn ein Chef zu uns sagen würde, der erste Teil einer Arbeit, das haben Sie sehr gut gemacht, den zweiten Teil wird Ihr Nachfolger erledigen. Aber so war es bei Gott nicht. Wenn wir die ganze Geschichte weiterlesen und in der Bibel studieren, dass die ganze Biografie des Elias, ich habe es mal ganz durchgelesen, habe mal gezählt, wie oft Gott zu ihm direkt geredet hat. Gott hat zu Elia direkt 9-mal geredet und ihn beauftragt, und zwar 3-mal vor seinem Erlebnis im Ginsterstrauch und 6-mal hat er ihn gebraucht danach. Er hat ihn sofort in Kapitel 21 zum Naboth geschickt und zum Ahab geschickt und dort Gericht zu verkündigen. Er hat ihn noch gebraucht über viele, viele, viele Jahre, um zuletzt ihn ein triumphales Ende zu bereiten und ihn dann im guten Alter mit einem Himmelswagen ohne zu sterben gen Himmel holte. Wunderbar. Bevor ich auf die zweite Person in der Bibel eingehen werde, der es ähnlich ging und die Gott mit einigen Schritten wieder herausführte, möchte ich noch etwas zu unserer gegenwärtigen Krise einflechten. Bei der Vorbereitung habe ich ein bisschen recherchiert. Viele Menschen fühlen sich auch in diesem Moment überfordert, erschöpft, einsam. Etliche denken in dieser Krise an das Lied von Purple Schulz. Da singt er in seiner Ballade dieses bekannte Lied Sehnsucht. Da heißt es, warum ist der Himmel leer? Ist da oben keiner mehr? Ich hab Heimweh. Ich hab Heimweh, Fernweh, Sehnsucht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich will nur fort, ganz weit fort. Und dann schreit er so ins Mikrofon hinein, ich will raus. Dann singt er weiter, warum hast du mich geboren? Bevor ich da war, war ich schon verloren. Land der Henker, niemands Land, das Paradies ist abgebrannt. Viele kommen sich in dieser Krise so vor. Doch ich möchte sagen und möchte dafür beten und möchte uns auffordern, für alle, die an Jesus Christus glauben, doch weiter zu sagen, der Himmel ist nicht leer. Da oben ist der lebendige, dreimal heilige Gott, der uns Menschen geschaffen hat und uns zutiefst liebt, der seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben bekommen. Gott hat mit jedem Menschen Schritte der Genesung vor wie mit Elia. Und wir dürfen es erleben, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Wenn Sie vielleicht auch im Livestream mit zuhören oder auch hier jemand unter uns ist, der sich vielleicht denkt, jawohl, das ist meine Situation, dann möchte ich Sie ermutigen, doch zu niemandem zu gehen, die Bibel zu lesen, Gott zu suchen und zu beten und einmal alles vor ihm und vor Menschen auszusprechen. Der lebendige Gott der Bibel, Jesus Christus, wartet auf Sie. Da oben ist niemand, der uns die Hand ausstreckt. Und wir haben ihn kennengelernt schon im Leben des Propheten Elias. Vielleicht sagen Sie auch, ich bin ausgelaugt, einsam, ich mag nicht mehr, ich komme mit meinem Leben nicht mehr zurecht. Dann wenden Sie sich an Jesus Christus. Wir kommen zur zweiten Person und ich möchte den Propheten Jona durchnehmen, ganz kurz. Jona, ich stelle ihn mir so vor, ein Prophet mittleren Alters, und Gott sagt zu ihm, geh nach Ninive, die Bosheit dieser Stadt ist vor mich gekommen und predige dieser Stadt Gericht. Was ist die Reaktion von Jona? Er macht sich auf den Weg. Von ihm aus gesehen liegt Ninive eigentlich nordöstlich. Er geht ans Mittelmeer und er fährt genau in die gegensätzte Richtung, nämlich Richtung Spanien. Er flieht vor Gott per Schiff. Er legt sich auch schlafen, nicht unter den Ginsterstrauch, sondern Jona finden wir im Bauch des Schiffes, gemütlich schlafend, während alle anderen am Arbeiten sind. Wie geht jetzt Gott mit diesen Propheten vor? Eigentlich könnte nach diesen Versen auch dieses Buch Jona schon zu Ende sein. Da könnte eigentlich stehen, und Gott nahm sich einen anderen Propheten und schickte ihn nach Ninive, und Jona setzte seine Reise fort nach Spanien und so weiter. Aber nicht bei Gott. Gott sagt nein. Er hält an seinem Propheten fest. Der erste Schritt ist, Gott wirft einen Sturm aufs Meer. Das Leben des Propheten wird plötzlich durcheinandergewirbelt und sehr ungemütlich. Die Seeleute kämpfen um ihr Leben und Jona schläft weiter, allerdings in großer Lebensgefahr. Und dann wird der Prophet unsanft geweckt. Jona erkennt sofort seine Lage und sagt zu den Seeleuten: Dieser Sturm ist wegen mir gekommen. Ich mag nicht mehr. Werft mich über Bord. Er ist depressiv, und Depressivität hat ja ganz verschiedene Gesichter und Ursachen. Jona sagt: Ich bin schuld, schmeißt mich über Bord. Und bei Jona hat seine Depressivität etwas mit unbereinigter Schuld und mit Trotzreaktionen zu tun. Eigentlich wäre jetzt Jona ertrunken, aber Gott geht weiter. Wir kennen die Geschichte. Er hat einen zweiten Schritt, nämlich Gott bestellt einen Fisch. Man kann die Bibelstellen mal nachlesen. Im Buch Jona bestellt Gott immer. Das finde ich so schön. Gott bestellt. Der bestellt einige Sachen, um den Jona irgendwie in eine Richtung zu bringen. Gott ist der Schöpfer, der einfach nur bestellen muss. Er bestellt einen großen Fisch, der nimmt den Jona auf. Der bekommt riesige Angst. Es geht richtig ganz nach unten ins Leid, ganz in die Tiefe. Ganz unten dann fängt er an zu beten. Er tut Buße. Kapitel 2 des Jonas in den Versen 8 bis 10 können wir das nachlesen. Und dann sagt er: Was ich gelobt habe, werde ich bezahlen. Und dann kommt der Schritt 3 der Therapie Gottes bei diesem Propheten. Bei diesem, der angeknackst ist, der nicht mehr will, dem alles zu viel ist, der ist aber aus so einer gewissen Trotzreaktion. Nicht aus einer Erschöpfung wie bei Elia, sondern hier mehr aus Trotz heraus. Gott befahl dem Fisch, Jona wieder ans Land auszuspeien, und dann gibt Gott ihm denselben Auftrag und sagt: Jona, geh nach Ninive. Und Jona ging nach Ninive, er predigt der zweitgrößten Stadt der damaligen Welt, und er hat einen richtigen Brass. Der kann das Gericht so richtig, so ohne Liebe, hat er das rausgedonnert. Der hat gesagt: In 40 Tagen ist hier alles dem Erdboden gleich und so weiter. Und dieser Jona hat einen Erfolg wie kein anderer Prophet im Alten Testament. Die ganze Stadt tut in Sack und Asche, samt dem König, der damalige König der Assyrer, des Assyrischen Reiches, hat Buße getan, Asudan der Dritte, in Sack und Asche. Die Reaktion von Jona ist daraufhin, dass er sehr zornig wird. Und er sagt zu Gott, er setzt sich einfach wie ein schmollendes Kind zu Gott und hat gesagt: Ich wusste, dass du gnädig bist. Deshalb wollte ich ja nach Spanien fliehen. Nimm meine Seele, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Gottes Geduld ist hier immer noch nicht am Ende. Gott stellt ihm eine Frage, wie bei Elia, nur eine ganz andere Frage. Er möchte, dass Jona anfängt zu erzählen. Gott stellt Jona eine Frage und sagt zu ihm: Ist es recht, dass du jetzt so wütend bist? Wir können das mal nachlesen, das hat mich sehr erstaunt. Wir hören überhaupt keine Antwort vom Jona. Es scheint so zu sein, dass Jona Gott einfach stehen lässt und weggeht. Das ist die Höhe. Der geht einfach weg auf eine Anhöhe und will jetzt anschauen, sagt uns die Bibel, wie Ninive untergeht. Das will er sich noch angucken, wie hier das ganze Gericht kommt, das will er sich noch angucken. Wie bringt Gott diesen Mann denn zurecht? Tja, Gott gibt wieder eine Bestellung auf. Diesmal bestellt er eine Rizinusstaude. Es war nämlich sehr heiß dort und ich meine, ich kann mir vorstellen, das ist auch heute so, Babylon, eher gesagt heutiger Irak, da kann es mal ganz schön heiß werden. Und so eine Rizinusstaude, das war so ein richtig schönes Fächerdach, wo so schön im Schatten der Jona war, das hat ihm auch unwahrscheinlich gut gefallen. Und Gott hat gesagt, das hat er deswegen gemacht, sagt die Bibel, um den Missmut zu vertreiben. Aber dann gibt Gott wieder eine Bestellung auf und diesmal ein kleiner Wurm. Und der kleine Wurm, der frisst das ganze, den ganzen Rizinusstaude, da praktisch die Wurzeln ab und das ganze Ding innerhalb von einem Tag kracht das Ding zusammen. Und dann bestellt Gott noch was auf seine Bestellliste, nämlich diesmal einen glühend heißen Ostwind. Und Jona wird jetzt von der Sonne gestochen, er ermattet und er sagt wieder einmal zu Gott, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und dann sagt Gott in seinem letzten Schritt, stellt er ihm nochmal zwei Fragen. Er sagt zum Jona, Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinusbaumes dich so aufregt und zürnst, dass der jetzt nicht da ist, den ich an einem Tag gemacht habe, und an einem Tag war er wieder weg, wie so eine Eintagsfliege? Und die zweite Frage, Jona sagt dann zu ihm, mit Recht zürne ist bis zum Tode. Also, dem Mann ist ja nicht zu helfen, würden wir sagen. Und manchmal, wir kennen vielleicht auch uns manchmal. Ich habe mich im Elia wieder erkannt, aber ich habe mich auch manchmal ein bisschen auch im Jona wieder erkannt. Wie geht Gott denn da vor? Er stellt die letzte Frage und sagt, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abgemüht. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen, in der nächsten ist sie zugrunde gegangen. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können, und dazu noch so viele Tiere. Es ist interessant, das ganze Buch Jona hört mit einem Fragezeichen auf. Also mich hätte schon mal interessiert, wie das weitergegangen wäre. Aber es hört damit auf. Nur, ich habe mal bei den Kommentatoren nochmal nachgelesen, habe gedacht, ja, was ist jetzt? Viele sind sich einig und sagen, der Jona muss ja zurechtgekommen sein, sonst hätte er das Buch Jona nicht schreiben können. Und im 2. Könige 14, Vers 25 wird dieser Jona nochmal genannt, dass Gott ihm eine weitere Prophezeiung gibt. Wir wissen nicht, wann das genau in seinem Leben ist, die dann sogar zur Zeit Jerobeams des Zweiten in Erfüllung fand. Also er war weiter Prophet anscheinend. Also Gott ist auch mit diesem Gesellen, auch mit ihm, der nicht mehr weiter wollte, zurechtgekommen. Und zuletzt wollen wir uns einen jungen Mann im Neuen Testament nochmal anschauen, wo es ähnlich war, der auch wie ein geknicktes Rohr ist. Da gab es Situationen in seinem Leben, da hat er gedacht, jetzt ist es aus. Wir wollen uns einem jungen Mann zuwenden, der mit zwei großen Männern Gottes unterwegs war. Hier sind viele junge Leute. Würdet ihr mal gerne mit so zwei wirklich großen Männern Gottes eine Missionsreise machen, wo ihr so mit dabei seid? Vielleicht so mit Hudson Taylor, wenn er noch da wäre, oder ihr würdet jetzt da in das Jahrhundert reinkommen, so mit Hudson Taylor und William Carey gleichzeitig so Richtung Indien, China unterwegs sein und ihr so als Dritter, nicht so mit so vielen anderen noch, sondern nur so zu dritt. Und ihr werdet da so dabei und eure Aufgabe wäre, so ein bisschen was zu organisieren, ab und zu den Rucksack zu tragen und zu gucken, dass da der Weg frei ist und so. Und ihr seid ja noch jung und dynamisch. Das wäre doch was, oder? Johannes Markus in der Apostelgeschichte, er hatte diese Möglichkeit. Paulus, der Heidenapostel, nimmt ihn mit. Und Barnabas, der zweite Mann der ersten Missionsreise, der eigentlich alles geleitet hat am Anfang. Sogar ein Onkel von ihm, Verwandter, prima Sache. Die beiden nehmen ihn auf die erste Missionsreise. Und wenn wir in Apostelgeschichte 13 jetzt anfangen zu lesen, da merken wir, oh, so eine Missionsreise, das war schon mit vielen geistlichen Auseinandersetzungen verbunden. Zuerst sind sie nach Zypern, das war schon anstrengend. Dann sind sie übergesetzt Richtung die heutige Türkei. Sie kamen dorthin, dann ging es in so ein Malaria-Gebiet Richtung Tarsusgebirge, sollten sie überqueren. Und zwar nicht mit einem Jeep, sondern sie sollten da hochlaufen und mussten das Ganze auch per Pedes machen. Und da heißt es plötzlich in der Bibel, und Johannes Markus kehrte um. Und wir finden ihn wieder zurück zu seiner Mutter nach Jerusalem. Tja, das war ihm zu viel. Wir wissen nicht genau den Grund, aber der Mann kehrt um. Und die beiden Älteren, nämlich Paulus und Barnabas, müssen die ganze Missionsreise ohne Diener durchziehen. Ich übertreibe jetzt, sie müssen morgens ihre Schuhe selber putzen, selbst den Frühstückstisch decken und so weiter. Und Johannes Markus macht sich einfach wieder zurück. Die beiden kommen freudestrahlend, Barnabas und Paulus, zurück und wollen eine neue Missionsreise starten. Und jetzt kommt Kapitel 13. Barnabas sagt zu Paulus: Paulus, lass uns doch den Johannes Markus wieder als Diener mitnehmen. Da sagt der Paulus: Nee, nicht nochmal. Das haben wir einmal durch. Und die beiden, sagt uns die Bibel, die kommen um diesen jungen Mann, der war wahrscheinlich dabei. Da kommen die so in Streit, dass diese zwei Männer Gottes sich wegen ihm entzweien. Paulus sagt, ich nehme Silas und ich gehe in die Richtung. Und Barnabas sagt, okay, alles klar, ich nehme Johannes Markus, ich gehe nach Zypern und so weiter. Großer Streit und man geht auseinander. Und jetzt steht dort dieser junge Mann. Ich möchte ihn nicht gewesen sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe versagt auf der ersten Missionsreise. Ich bin zurück, mir war alles zu viel, ist mir über den Kopf gewachsen, ich habe mich falsch eingeschätzt. Jetzt noch der große Streit dieser zwei Männern Gottes, die haben sich noch zerstritten wegen mir. Ich glaube, der hat sich nicht besonders gut gefühlt. Was macht Gott mit Johannes Markus und mit seinem zukünftigen Leben, dass dieses geknickte Rohr, bei dem hat es von seinem Docht her nur noch gequalmt, da war nichts mehr. Wie bringt er diesen Mann wieder zurecht? Es hat mich unwahrscheinlich gefreut. Als allerersten Schritt der Therapie Gottes ist es, dass er ihn einem Menschen zuführt, nämlich einen Menschen, Barnabas. Und Barnabas gibt ihm eine zweite Chance. Barnabas nimmt ihn mit auf eine Missionsreise, und zwar nach Zypern. Wir lesen nicht, wie diese Missionsreise praktisch verlief, aber sicherlich auch in einem gewissen Segen. Wir lesen nachher auch noch von Barnabas was. Paulus erwähnt ihn im 1. Korintherbrief. Ich denke nicht, dass er nicht mehr im Segen Gottes gewirkt hat. Nur der ganze Fokus lag bei Lukas nur noch auf Paulus. Barnabas war ein bisschen bei der Seite. Aber bei dieser Missionsreise kommt der zweite Schritt. Barnabas, der Sohn des Trostes, hat alles mit ihm aufgearbeitet. Und dann lesen wir in den nächsten Jahren nicht mehr so viel. 10 Jahre lang lesen wir nichts mehr von diesem Johannes Markus in der Bibel. Aber dann plötzlich in Kolosser 4, Vers 10 sagt niemand anders wie Paulus etwas. Und zwar an die Kolosser schreibt er: Es grüßt euch Markus, der Neffe des Barnabas. Betreffs ihr Befehl empfangen habt, wenn er kommt, nehmt ihn auf. Was sehen wir? Nach 10 Jahren ist er wieder im Team von Paulus. Und Paulus sagt also, ihr habt ja, der Markus kommt jetzt zu euch, das ist der Neffe von Barnabas, ne, kennt ihr ja, also nehmt ihn auf und dann geht's weiter und so weiter. Er ist weiter bei dem strategischen Team dabei. Nach 10 Jahren. Paulus gibt ihm auch wieder eine Chance. Ist es nicht schön? Mich hat es so gefreut, überhaupt bei Gott, wie er es macht. Er gibt zweite Chancen. Er macht mit uns weiter. Und das ist das Schöne. Es geht noch weiter. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 13, da lesen wir bei Petrus etwas von diesem Johannes Markus. Da heißt es: Markus, mein Sohn. Und es ist interessant, dieser Markus, dieser Versager, dieses geknickte Rohr, hat das Markus-Evangelium geschrieben. In den alten Schriften steht da als Überschrift nicht Markus-Evangelium, sondern steht dort Erinnerungen des Petrus. Petrus und Markus, sie haben das zusammen anscheinend geschrieben und Markus durfte ein Teil der Bibel schreiben, ein Evangelium über den Herrn Jesus Christus. So ist unser Gott. Und noch ein paar Jahre später, damit ende ich, im zweiten Timotheusbrief, ganz am Ende, die letzten Worte von Paulus. 2. Timotheus Kapitel 4, ich möchte es mal aufschlagen. 2. Timotheus Kapitel 4. Paulus ist ziemlich alleine. Er weiß, dass er bald sterben wird, er ist im Gefängnis, er weiß, bald kommt die Todesstrafe. Und als letzten Wunsch schreibt er noch an Timotheus: Befleißige dich, zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Kretsens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Lukas ist allein bei mir. Und jetzt kommt's. Nimm Markus und bring ihn mit mir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Gewaltig für mich. Gewaltig, was Gott aus unserem Leben machen kann, wo es manche Auf und Abs gibt, wo wir manchmal geknickt sind, wo wir manchmal uns nur noch an den Herrn Jesus hängen können. Ganz zum Schluss sagt Paulus, bring mir ja den Markus mit. Den wollte er noch bei sich haben. Der ist mir nützlich zum Dienst. Dieser Versager? Ja, dieser Versager. Wir haben 3 hoffnungslose Fälle in der Bibel uns angeschaut. Und sie sollen uns Mut geben, dass Gott in unserem Leben wirken kann und dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Es wird, wenn wir uns an Gott wenden, vielleicht nicht oft genauso werden, wie wir uns das vorstellen, nach unseren Wünschen und Gedanken. Es ist wichtig, dass wir im Frieden und in der Übereinstimmung mit Christus bleiben, in seiner Gemeinschaft, und dass wir unser Leben zur Ehre Gottes leben. Und das beinhaltet manchmal, dass sich die Umstände nicht gleich ändern, aber Gott bei uns in den Umständen ist. Sprüche 24, Vers 15. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Um das 7. Mal zu fallen, müssen wir 6-mal aufgestanden sein. Ich schließe mit Jesaja 42, Vers 3 nochmal. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den klimmenden Docht nicht auslöschen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine unendliche Barmherzigkeit und Treue und dass es bei dir keine hoffnungslosen Fälle gibt, sondern dass du in jedes Leben hineingreifen kannst und du hast so viele Möglichkeiten. Du bist allmächtig, gütig und groß an Barmherzigkeit und langsam zum Zorn. Danke, dass wir das erleben dürfen in unserem Leben. Amen. Wir möchten noch zusammen das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir möchten uns noch unter den Segen stellen. Ich möchte ihn aus 4. Mose Kapitel 6 lesen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.